Bürgermeister in der Politik des Landes und hier in Baden-Württemberg, habt aber nie den Zugang dazu gefunden.
Das können wir auf FreeFM ändern. Wir präsentieren die Plattform mit Gästen direkt aus den Parteien. Für 60 Minuten geben sie euch gemeinsam mit unseren Plattformmoderatoren einen Einblick in ihre Pläne. Und ihr könnt euch so ein besseres Bild zu der kommenden Landtagswahl machen.
Die Plattform für politischen Input auf FreeFM 102,6.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Es ist keine gewöhnliche Plattform. Wir haben diese Woche Special-Sendungen bei uns im Programm zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Wir kauen uns schon die Fingernägel wund. Es ist nicht mehr lange hin, Mitte März. Genauer gesagt am 14. geht's an die Wahlurnen. Wer keinen Bock hat, direkt hinzugehen, kann sich auch ganz bequem Briefwahlunterlagen nach Hause beantragen. Und damit euch letzten Endes die Wahl etwas einfacher fällt, haben wir uns gedacht, na, wir laden doch einfach mal alle Direktkandidaten hier aus Ulm und Umgebung bei uns ins Studio ein. Wir hatten gestern beispielsweise Michael Jukow-Schwelling von den Grünen, am Montag Martin Rivoire bei uns im Studio und heute haben wir die FDP, genauer gesagt den Direktkandidaten des Wahlkreises Ulm-Alb-Donau, Leon Genedin, herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wir starten natürlich ganz konventionell heute bei uns in der Sendung. Wir haben zwar eine Special-Sendung, aber eins wollen wir letzten Endes heute direkt gleich lassen und das ist die Vorstellungsrunde zu Beginn. Das sind ein paar Minuten, die wir haben. Du kannst ein paar Themen rund um deine Person sagen. Letzten Endes machen wir das so ein bisschen. Ich sehe dich jetzt, die Hörerinnen und Hörer da draußen sehen dich nicht. Also sag gerne noch ein paar Worte zu dir zu Beginn.
Ja. Also du hast schon gesagt, mein Name ist Leon Genelin, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere aktuell in Ulm Wirtschaftswissenschaften, mit einem Schwerpunkt auf Informatik, ich bin in Ulm geboren, aufgewachsen, genau.
Was hat dich denn letzten Endes damals zu Politik bewegt? Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, wenn man die anderen Direktkandidaten neben die stellen würde, dann würde vermutlich der Altersunterschied auffallen. Du bist jetzt, wenn ich sagen darf, zarte 21 Jahre jung. Was hat dich denn in deinen jungen Jahren sozusagen schon zu Politik bewegt?
Ja, also politisch interessiert war ich schon immer, parteipolitisch informiert eher weniger. Das kam erst bei meiner ersten Bundestagswahl 2017. Ich habe mich damals tatsächlich sehr drauf gefreut, habe mir die Parteiprogramme der Parteien durchgelesen und dann wurde relativ schnell klar, die FDP wird es für mich einfach der Schwerpunkt auf Bildung, Digitalisierung, offene, freie Gesellschaft, das waren einfach die Dinge, die mich überzeugt haben.
Das heißt, du wolltest nicht von Anfang an zu einer bestimmten Partei, sondern du hast gesagt, ich habe jetzt mal Bock auf Politik, ich guck mal, was passt.
Ja, also ich wollte eigentlich gar nicht zu einer Partei. Ich wollte eigentlich nur schauen, wenn ich wählen werde. Mhm. Und dass ich dann wirklich beigetreten bin bei den Freien Demokraten und bei den jungen Liberalen ja auch. Das war eine sehr spontane Aktion eines Nachts, weil ich mir dachte, ach komm, warum nicht? Lass uns mal gucken, was passiert.
Ja, und 4 Jahre später bist du jetzt nicht irgendein Kandidat der FDP, sondern Direktkandidat für unseren Wahlkreis. So schnell kann es gehen.
Ja.
Was hat sich denn in diesen 4 Jahren für dich verändert? Vom passiven Mitglied sozusagen jetzt zum aktiven Direktkandidat.
Ja, also ich bin da so langsam reingestolpert, kann man sagen. Also ich war ab und zu auf Veranstaltungen, immer mehr war es der Fokus auf meinen Wochen, wo ich dachte, hey, da ist wieder was. Ich habe mich dann tagelang drauf gefreut. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, ich glaube das erste Mal für den FDP-Partei, Vorstand als Beisitzer und auch da war wieder dasselbe Motto, hey, warum eigentlich nicht, gucken wir es uns doch mal an. Und so ging es dann langsam auf, dann zum Juli-Kreisvorsitzenden, dann für die Kommunalwahl kandidiert und jetzt für den Landtag.
Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht komplett anders? Wenn du jetzt hier letzten Endes schon mal kommunalpolitisch aktiv warst, du kennst unsere Region, du kennst Ulm, du kennst auch damit unser Sendegebiet. Was ist denn letzten Endes anders? Hat man auf dem Land, nicht im Sinne auf dem Land, sondern in Stuttgart zur Landtagswahl, dort im Parlament ganz andere Themen wie hier? Oder siehst du da schon gewisse Parallelen?
Naja, es ist ein Parlament, insofern gibt es natürlich viele Parallelen, aber jede Stadt hat natürlich ihren eigenen Fokus. Ulm beispielsweise als Wissenschaftsstadt hat da natürlich ganz andere Interessen als ein rein ländlicher Wahlkreis. Wir haben natürlich auch ländliche Kommunen bei uns im Wahlkreis, auch die haben andere Interessen. Da ist zum Beispiel ÖPNV und Infrastruktur ganz besonders wichtig. Das sind Dinge, die in Stuttgart eher nicht so sehr im Fokus liegen, weil da fährt nun mal die S-Bahn und die U-Bahn.
Also das heißt, es sind letzten Endes ganz andere Themen, die man dort hat. Wir haben natürlich das Thema ÖPNV auch bei uns in der Sendung. Jetzt bist du, wie gesagt, zum ersten Mal Kandidat für die Landtagswahl 2021. Wie groß ist denn die Aufregung?
Am Anfang war ich sehr aufgeregt, aber weniger nervös, sondern wirklich positiv aufgeregt, Vorfreude. inzwischen immer wieder auch mal bei so einem Ereignissen, bei großen Debatten, bei Gesprächen, die mir besonders viel Spaß machen, kommt auch wieder diese Aufregung dazu. Aber es hat sich insofern gelegt, dass ich jetzt nicht mehr jedes Mal Herzrasen habe vor der Debatte oder so weiter.
Das heißt, da stumpft man so ein bisschen ab, oder?
Abstumpfen würde ich nicht. Man lernt einfach damit umzugehen. Man gewöhnt sich dran. Man lernt auch, dass man keine Angst haben muss vor dem Austausch, vor dem Gespräch. Man lernt auch eine Debatte dazu und ist dann einfach schlagkräftiger, kennt die Themen besser und braucht deswegen auch nicht mehr nervös sein.
Wie lange hast du gebraucht, um dich in die Programme beziehungsweise in die Inhalte deiner, in Anführungszeichen, Partei einzuarbeiten?
Also auf Landesebene, puh, das ist schwer zu sagen. Es war, wie gesagt, so auch ein wachsender Prozess. Am Anfang habe ich da viel Zeit reingesteckt, habe wirklich für jede Debatte nochmal das ganze Wahlprogramm durchgearbeitet, die Themen rausgeschrieben, stichwortmäßig sie auch gelernt tatsächlich. Natürlich muss man oft auch eigene Meinungen sagen, aber trotzdem sollte man immer wissen, was ist eigentlich Parteimeinung. Und ja, also ich habe immer wieder Debatten zu Themen, wo ich mich davor nicht auskannte, nicht auskenne und wo ich zulerne. Ja, also das ist kein Prozess, der aufhört.
Das Thema Bildung ist etwas, was uns allen unter den Fingernägeln brennt. Nicht nur, weil Bildung prinzipiell Ländersache ist, sondern weil wir leider auch in Corona-Zeiten merken mussten, dass im Bildungssystem vieles auch im Argen liegt und sich das, was viele Universitäten und Hochschulen gemacht haben, nämlich den Unterricht einfach, in Anführungszeichen, einfach war es auch dort nicht, letzten Endes auf digitalem Wege abgehalten haben, in Schulen so nicht geht. Warum hast du das Gefühl, haben wir in Deutschland das Thema Digitalisierung in Schulen etwas verschlafen?
Ja, also du hast es schon gesagt, es wurde simpel und einfach verschlafen, die Politik hat es verpennt. Wir hätten lange digitale Lernkonzepte umsetzen können, wir hätten lange Endgeräte bereitstellen können, wir hätten lange die Schulen an die digitale Infrastruktur anbinden können. Der politische Wille war schlicht und einfach nicht da in Stuttgart. Und dass es geht, haben, wie du auch schon richtig festgestellt hast, die Universitäten vorgelebt. Da wurde es nämlich anders gemacht.
Jetzt sind aber die Universitäten und Hochschulen natürlich mit Menschen zugange, die jetzt meistens etwas älter sind, naturgegebenermaßen wie in Schulen, nicht immer, aber meistens. Das heißt, es sind letzten Endes auch Menschen, die etwas älter und in Anführungszeichen, was die digitalen Medien angeht, reifer sind. Wie willst du denn einem 7-Jährigen erklären, wie ein iPad funktioniert?
Naja, wir bringen 7-Jährigen ja auch bei, wie man Schrift Papier benutzt. Aber es geht ja nicht darum, dass man jedem 7-Jährigen ein iPad in die Hand drückt. Ja, das ist ja nicht digitaler Unterricht. Digitaler Unterricht ist ja viel mehr als nur dasselbe, was wir jetzt mit Stift und Papier machen, über das iPad zu machen. Ja, es gibt ja digitale Lernmethoden.
Das heißt, du würdest nicht jedem Schüler ein iPad in die Hand drücken?
Gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre das sehr wichtig, weil auch jetzt erwarten wir von den 7-Jährigen, dass sie mit dem PC lernen. Nur jetzt sorgt mich dafür, weil sie auch den PC daheim haben.
Mhm. Also das heißt letzten Endes, die Ausstattung ist das eine, das Know-how sozusagen das andere. Wie wollten ihr das Thema konkret angehen? Es ist ja letzten Endes nicht damit getan, du hast es ja selber gesagt, dass man irgendjemand vorne hinstellt und der erklärt, wie ein iPad funktioniert. Da geht noch ein bisschen mehr. Angenommen, ihr werdet jetzt tatsächlich in der Verantwortung, die Bildungspolitik in Baden-Württemberg zu verändern, / zu revolutionieren, kann man in diesem Bereich ja dann auch sagen. Wie würdet ihr das Thema dann angehen?
Also jetzt Umgang mit digitalen Medien oder?
Genau.
Ja, also zum einen kann ich mir da sehr gut Unterrichtsfach dafür vorstellen, zumindest ein oder zwei Jahre, ja. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass auch heute schon die Jugend sehr gut mit diesem Thema umgeht, ja. Ich denke, wo es da eher Bedarf hätte, als wie benutze ich das iPad, ist, wie gehe ich mit Medien um, ja. Wie schütze ich mich vor Fake News, so ein bisschen die Medienkompetenz fördern. Ich glaube, das wäre da viel wichtiger als der Umgang mit dem iPad selber, weil wie gesagt, das können die Kinder heute auch schon.
Das heißt, du würdest sagen, die Kinder oder in Anführungszeichen die Schüler, so ist es vielleicht besser formuliert, sind nicht das Problem, sondern die LehrerInnen, oder?
Auch hier jein. Es gibt Lehrer, die haben extrem viel Zeit investiert, haben digitalen Unterricht vorbereitet, jetzt ohne Landesunterstützung, die sich da sehr viel Mühe machen. Es gibt aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die das einfach nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Und da braucht man nicht den Lehrerinnen und Lehrern den Vorwurf machen, die sind nicht das Problem, in Anführungszeichen. Das war das Land, das die Lehrerinnen und Lehrer hier alleine gelassen hat. Ja, das ist das eigentliche Problem.
Was hätte das Land besser machen können?
Naja, wir hätten digitale Lehrmethoden in Fort- und Ausbildungsmaßnahmen von Lehrerinnen und Lehrern als Kernkompetenz ausschreiben müssen. Jeder Lehrerin und jeder Lehrer hätte quasi von Land mitgeben hätte können, welche Unterrichtsmethoden gibt's da digital, wie gehe ich damit um?
Meinst du, dass es tatsächlich auch ein Thema gewesen wäre, was man vor 2 Jahren angepackt hätte, wenn man in die Unternehmen schaut? Auch dort ist natürlich sehr viel passiert seit der Corona-Pandemie. Auch dort hat man festgestellt, na, hätten wir mal früher mit begonnen. Aber wäre das wirklich so passiert, wäre der Leidensdruck in Anführungszeichen bei Politikern, bei LehrerInnen, bei SchülerInnen letzten Endes auch da gewesen?
Naja, wäre das passiert, hätten wir trotzdem in Anführungszeichen Leidensdruck, weil trotzdem die Präsenzlehre fehlen würde. Ja, hier geht es ja nicht nur darum, um die Qualität der Lehre, hier geht es ja wirklich um die soziale Gesundheit von Kindern, um die psychische Gesundheit. Aber der Unterricht war natürlich flüssiger gelaufen und gerade am Anfang der Corona-Krise hätten wir nicht ein ganzes halbes Jahr verloren, ja.
Also. Mhm. Letzten Endes hat sich ja in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg sehr viel getan in den letzten Jahren, was vor allem auch mit dem Regierungswechsel oder mit den Regierungswechsel im Plural zusammenhängt. Wenn wir jetzt mal abseits der Corona-Pandemie denken und abseits der Digitalisierung, was wäre das erste Thema, was ihr in der Bundespolitik anders machen würdet?
In der Bundespolitik?
In der Landespolitik.
Okay.
Bundespolitik interessiert uns heute noch nicht.
Okay. Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen, was jetzt das allererste wäre. Wir haben verschiedene Maßnahmen und ich sag mal, den Fokus weg von der Corona-Krise allgemein zu holen, ein bisschen auf die allgemeine Bildungspolitik halte ich für sehr wichtig und richtig. Da habe ich auch ein 10-Punkte-Papier zu veröffentlicht. Einfach weil die nächste Regierung nicht nur ein halbes Jahr im Amt ist oder ein Jahr, sondern weil die 5 Jahre im Amt sein wird. Und da wird sich mehr bieten als nur die Corona-Krise. Ein Punkt beispielsweise wäre, sich anzuschauen, die Praxisnähe der Schule oder die Grundschulempfehlungen wieder einführen oder Talentschulen einzuführen. Es gibt verschiedene Sachen.
Grundschulempfehlungen wieder einführen würde ja heißen, dass wir auch wieder in das System zurückfallen, die Schülerinnen und Schüler in Schubladen einzuteilen. Ist das wirklich was, was die FDP so wollen kann?
Ja, nein, also ich gehe nicht mit, was wir da mit Schülerinnen und Schülern Schubladen einteilen. Wir haben einfach die Situation, dass Klassen besser funktionieren, wenn die Begabungen der Schülerinnen und Schüler ähnlich oder identisch sind, ja. Je unterschiedlicher eine Klasse, desto schwieriger wird der Unterricht, weil die langsam abgehängt werden von den Schnellen und weil die Schnellen ausgebremst werden und das kommt keinem von beiden zugute. Deswegen allgemein ist, denke ich, der Weg, das Bildungssystem weiter zu pluralisieren, zu individualisieren. Es muss mehr Schulformen geben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Hauptschule nicht nur abgestempelt wird als die sind zu dumm oder so. Das ist ein legitimer Bildungsweg. Ja, und dafür müssen wir auch wieder sorgen, dass es ein legitimer Bildungsweg wird. Wir müssen die Hauptschule aufwerten, wir müssen die Realschule massiv aufwerten, beide durch mehr Praxisnähe.
Jetzt haben wir letzten Endes dann dadurch natürlich wieder eine Änderung im Schulsystem. Welche Vorteile würde diese Änderung tatsächlich für euch dann bringen? Letzten Endes ist es dann wieder ein System, was man jetzt mühsam in Anführungszeichen aufgebaut hat. Damit meine ich jetzt nicht die Politik, sondern damit meine ich insbesondere diejenigen, die in den Schulen aktiv sind. Das sind natürlich die Schülerinnen und Schüler, das sind die Lehrerinnen und Lehrer und das sind natürlich auch andere Menschen, andere Stakeholder, wenn man so möchte, die letzten Endes in der Bildungspolitik unterwegs sind. Jetzt würde man denen wieder ein neues System zumuten. Warum ist euer neues in Anführungszeichen System trotzdem das bessere?
Naja, wir sehen zum einen, dass das neue System offensichtlich nicht das bessere ist, denn wir haben in den Bildungsvergleichen kontinuierlich an Qualität verloren die letzten Jahre über. Wir sehen zum anderen Länder, die diese Grundschulempfehlung noch haben, wie zum Beispiel Bayern, sind deutlich über uns. Und wie gesagt, die Vorteile sind, die Klassen werden vergleichbarer, das macht es für die Lehrerinnen und Lehrer einfacher, weil sie sich auf ein Niveau einstellen können, das macht es für die Schülerinnen und Schüler einfacher, weil sie miteinander lernen können und nicht aufpassen müssen, permanent abgehängt zu werden.
Würde man mit einem Umbau des Schulsystems tatsächlich im Bildungsvergleich besser abschneiden?
Ich denke schon, ja. Also es geht natürlich nicht nur ums System, es fehlt natürlich auch massiv Geld. Es sind viele Probleme da angehäuft. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich hätte freie Hand, die nächsten 15 Jahre gehört das Kultusministerium mir, ja, dann müsste man es eigentlich in meinen Augen ganz neu aufziehen, weil inzwischen ist unser Bildungssystem wirklich ein Flickenteppich. Das ist aber unrealistisch leider. Deswegen müssen wir an den Stellschrauben drehen, die wir drehen können, wie beispielsweise die Grundschulempfehlung.
Zum Thema Flickenteppich kommen wir gleich. Was hat es mit den Talentschulen auf sich, die du gerade genannt hast?
Also das ist ein Thema, das ist mir besonders wichtig, weil ich es für eine tolle Idee halte. Das hat die FDP in NRW das erste Mal umgesetzt. Das sind Schulen, das ist ein, besser gesagt, das ist ein Förderprogramm, auf das können sich Schulen bewerben.
Welche Schularten?
Genau, alle. Mhm. Und das Ganze funktioniert so, dass dann geschaut wird, wie ist die Lage der Schule, und Schulen in sozialen Brennpunkten sollen massiv gefördert werden, finanziell, im MINT-Bereich, personell und auch in der Digitalisierung, einfach um dafür zu sorgen, dass die Durchlässigkeit des Schulsystems gesteigert wird. Und wie gesagt, NRW ist es ein System, was funktioniert und was gut angenommen wird.
Jetzt sind wir tatsächlich so, dass die Landtagswahl natürlich nur alle 5 Jahre stattfindet und ihr nicht für 15 Jahre das Kultusministerium gehören würde. Aber angenommen, es wäre so. Mhm. Kurzes Gedankenexperiment. Du hast vom Flickenteppich gesprochen. Was würdest du denn tatsächlich anders machen?
Ja, also wie gesagt, man kann natürlich nicht alle 5 Jahre das ganze Schulsystem einmal umkrempeln. Deswegen müssen es leider die kleinen Stellschrauben sein. Und wie gesagt, Digitalisierung.
Aber was wären die großen Stellschrauben?
Genau, also Digitalisierung der Lehre haben wir ja schon angesprochen, ja, wirklich Lehrmethoden, Lehrkompetenzen bei den Lehrern vorgeben quasi, Geräte liefern an die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen die Schulgebäude besser pflegen. Da müssen wir die Anreize bei den Schulträgern verstärken und auch Gelder bereitstellen. Wir müssen, Grundschulempfehlung haben wir schon drüber gesprochen, der Ländschulen haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt diese Idee des Innovationsfonds, des Bildungsinnovationsfonds, dass sich quasi neue Schulmethoden durchsetzen können, indem sie sich auf dieses Geld bewerben können. Und wenn die Schulart überzeugt, dann wird sie finanziell gefördert.
Reden wir noch kurz über die Abschlüsse. Es wird schon lange diskutiert, ein bundeseinheitliches Abitur beziehungsweise auch eine bundeseinheitliche mittlere Reife einzuführen. Würdest du da mitgehen? Würdet ihr da mitgehen?
Also wir haben in der Bundestagswahl damit ja geworben, die Bildung einheitlicher zu machen. Und ich würde da auf jeden Fall mitgehen. Also es gibt diesen schönen Satz von Christian Lindner, wir sind nicht im Wettbewerb mit Bayern oder Nordrhein-Westfalen, wir sind im Wettbewerb mit China, der USA, Russland und Frankreich. Und uns hier in Deutschland zu fetzen und dafür zu sorgen, was die Abschlüsse in Deutschland nicht vergleichbar sind, ist in meinen Augen kontraproduktiv.
Sind wir tatsächlich bildungspolitisch auch im Wettbewerb in Anführungszeichen mit Frankreich, mit unserem Nachbarn? Würde da nicht eine europäische Lösung sogar vielleicht noch mehr Benefits bringen?
Das kommt drauf an, über welchen Zeitrahmen wir reden, ja. Natürlich muss man sagen, die Sprache ist anders, die Kultur ist anders, die Geschichte ist anders. Ob da wirklich eine Vereinheitlichung Sinn macht, mache ich jetzt ein dickes Fragezeichen hinter. Zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren, sage ich mal. Also davon muss die Europäische Union dort deutlich weiter zusammenwachsen, was natürlich ein schönes, langfristiges Ziel ist, aber jetzt nicht für die Landtagswahl hier. Relative Frage, das ist wirklich ein Gedankenspiel dann.
Ein anderer Zeithorizont sozusagen, genau, wenn man so möchte. Du hast jetzt vorhin, wir haben über das Thema Bildungspolitik gesprochen, auch die Medienkompetenz genannt. Und die Medienkompetenz wird ja in vielerlei Hinsicht ganz unterschiedlich gestärkt. Du hast auch vorhin, was die Bundespolitik, die Bildungspolitik angeht, ich bin heute auf Bundesebene öfters unterwegs, nein, es geht um die Landtagswahl und letzten Endes haben wir uns auch den Bildungsvergleich angeschaut, du hast es vorhin zitiert. Wenn wir jetzt die freien Radios uns anschauen, dann scheidet im Ländervergleich Baden-Württemberg in Bezug auf die Bürgerbeteiligung im Rundfunk tatsächlich am besten ab, denn hier in Baden-Württemberg senden die meisten freien Radios und vermutlich auch das älteste lizenzierte freie Radio in Freiburg, nämlich Radio Dreieckland. Das wurde 1977 gegründet. Also rund 10 freie Radios senden hier bei uns seit 25 Jahren, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Trotzdem muss man sagen, werden auch nach 25 Jahren Dauerbetrieb im baden-württembergischen Landesmediengesetz freie Radios bei der Rangfolge der Frequenzvergabe nicht berücksichtigt. Sie werden hier immer noch auf einer Stufe mit Pilotprojekten und Betriebsversuchen sozusagen gehandelt und stehen letzten Endes damit auch ganz weit hinten, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch den privaten Rundfunk angeht. Würdest du sagen, dass im Kontext von Fake News man das Thema freie Radios nicht etwas höher bewerten sollte?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich gestehe auch, das ist jetzt nicht mein stärkstes Thema. Ich habe mich damit eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Aber wie du sagst, gerade im Kontext von Fake News, was ja wirklich ein immer stärkeres oder immer größeres Problem der heutigen Zeit wird, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wie man es handeln soll, müsste man natürlich Medien und Nachrichten, die verlässlich sind, eigentlich den Platz einräumen, zu verdienen.
Und würdest du diese Kompetenz bei den freien Radios sehen oder eher beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was wäre da euer Plan, euer Masterplan?
Also ich denke, dass es da kein klares dies oder jenes gibt. Auch hier denke ich, was es individueller besser ist. Der öffentliche Rundfunk hat sicher seinen Platz, genau wie die privaten Medien und auch wie freie Radios. Sie dienen einfach verschiedenen Aufgaben.
Mhm. Welche Aufgaben würdest du bei den freien Radios sehen?
Ja, ich denke, was hier deutlich besser auf die kommunalen und auf die kommunalen Themen eingegangen werden kann und auf die Themen, an die sich vielleicht das private Radio nicht rantraut.
Es ist ja letzten Endes nicht nur die Themen, die wir hier beim freien Radio bespielen, es ist ja letzten Endes auch der Weg, wie eine Sendung entsteht. Wir haben Refugees bei uns hier in den Redaktionen, die letzten Endes das Programm mitgestalten. Wir haben auch Menschen mit Handicaps hier bei uns, das heißt letzten Endes ist das Programm, mit hier bei uns meine ich jetzt nicht nur hier exklusiv bei FreeFM, sondern auch bei anderen freien Radios. Welche Rolle spielen denn freie Radios im Rahmen der Medienkompetenzbildung ganz generell aus deiner Sicht?
Ja, also wie gesagt, dadurch, was eben auch viele verschiedene Bevölkerungsgruppen hier mitarbeiten, ist natürlich auch die Vielfalt der Gesellschaft besser abgebildet und damit auch in der Themenauswahl besser abgebildet, ja. Also,
das heißt, letzten Endes würdest du oder würdet ihr tatsächlich für eine Stärkung der freien Radios eintreten?
wie gesagt, also ich denke, die freien Radios haben sicher ihren Platz und müssen in dem auch unterstützt werden, gerade in der heutigen Zeit.
Der Trend ist ja leider andersrum tatsächlich, also dass letzten Endes uns die Plätze strittig gemacht werden, nicht indem man sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr senden, sondern indem beispielsweise auch der SWR hier in Baden-Württemberg als öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder auch private Sender ganz andere Ausgangsvoraussetzungen haben, was das Thema Digitalisierung angeht. Stichwort DAB bzw. DAB Plus. Viele senden auch über UKW, aber sind jederzeit ready, letzten Endes auf DAB bzw. DAB Plus umzuschalten. Bei uns und damit auch bei anderen freien Radios müssten da letzten Endes noch viele Weichen gelegt werden, die Geld kosten. Würde man uns da nicht dann einfach von den Sendungen verdrängen?
Das ist eine gute Frage, in der Tat. Ist natürlich die Frage, können das die freien Radios selber stemmen über Spenden, über Spendeneingänge, oder geht das nicht, muss das Land hier unterstützend eingreifen?
Das wäre aber grundsätzlich auch eine Möglichkeit, dass das Land unterstützend eingreift, oder?
Es ist prinzipiell eine Möglichkeit, je nachdem, wie die Finanzlage dann ist. Die habe ich leider gerade nicht vorliegen. Und es ist auch gerade schwierig zur Zeit, das sage ich ganz ehrlich, jetzt für die nächsten 5 Jahre große finanzielle Versprechungen zu machen, weil wir einfach wissen, dass in den nächsten 5 Jahren eine Durststrecke auf uns zukommen wird finanziell.
Da muss man natürlich irgendwo den Rotstift ansetzen, während die freien Radios oder da nehmen wir jetzt auch mal den Mediensektor ganz generell, eher weiter oben, im Mittelfeld, weiter unten, wo man den Rotstift ansetzen würde. Aber ich denke, wir sind uns einig, ein weiter so geht nicht. Corona kostet nun mal viel Geld. Man muss irgendwo den Rotstift ansetzen, aber man kann ja nicht mit der Gießkanne über rüber gehen und sagen, wir streichen jetzt über 5% Budget raus. Wo würdet ihr denn letzten Endes zu Beginn den Rotstift ansetzen?
Wo zuerst Gelder streichen wollen. Es gibt verschiedene Wege. Der Landesrechnungshof so rum macht seit Jahren viele gute Vorschläge, die nicht wahrgenommen wurden. Wir sehen, dass in den Verwaltungsbereichen des Landes und der Kommunen viel Geld verloren geht durch den großen bürokratischen Aufwand und die fehlende Digitalisierung. Und hier könnte man mit geringen Investitionen viel Geld einsparen und dafür sorgen, dass auch hier große Kapazitäten frei werden. Das wären, denke ich, so die ersten Punkte, wo wir ansetzen würden.
Also das heißt, hier würde man letzten Endes das Sparen anfangen. Jetzt wurde beispielsweise in Niedersachsen, oder grundsätzlich muss man sagen, natürlich treibt uns als freie Radios das Thema Digitalisierung natürlich auch um. In Niedersachsen hat 2019 den Ausstieg aus der DAB-Förderung beschlossen. Tatsächlich wurde die Mobilfunktechnologie 5G gefördert. Hältst du das für eine kluge Idee?
Eine Förderung von 5G, auf jeden Fall.
Nee, es geht jetzt ja wieder konkret um die Medienpolitik, dass 5G aus Sicht der FDP eine gute Sache ist, denke ich, selbsterklärend. Aber letzten Endes, was die freien Radios beziehungsweise den Ersatz von DAB beziehungsweise UKW angeht.
Man muss natürlich mit schauen, kommen die Radios mit oder wenn man alle abhängt und am Ende hat man ein tolles 5G, aber keinen Radiosender kann mehr senden, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Da müsste man schauen, was können die Radios leisten, die privaten, die freien, die öffentlichen, und wie kann man das Netz trotzdem in die Zukunft orientieren.
Was, wenn wir jetzt mal auf einer Vogelperspektive das Thema anschauen, Freiradios, dualer Rundfunk mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk und den privaten Sendern, ist das ein System, was Zukunft hat?
Wie gesagt, ich glaube daran, einfach weil diese drei Sparten verschiedene Aufgaben erfüllen. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in meinen Augen eine wichtige Aufgabe, die er heute vielleicht nicht immer so richtig erfüllt, aber die er eigentlich trotzdem hat. Informationsübermittlung, Nachrichten, verlässliche Nachrichten, all diese Dinge. Private haben natürlich die Aufgabe, dass sie mit viel Geld dahin können, mit viel Geld umgehen können, unterhalten können und so weiter. Und die freien Radios haben natürlich die Aufgabe, dass sie einfach nah an der Bevölkerung sind, nah an den Leuten vor Ort sind und da deswegen auch die Themen setzen können, die wirklich relevant sind, an die sich vielleicht auch nicht jeder rantraut sonst.
Jetzt ist es ja letzten Endes so, dass den Medien manchmal, ich rede jetzt ganz offen von den Medien, damit meine ich jetzt nicht nur den Rundfunk, ich meine auch Zeitungen, natürlich auch entsprechende Internetplattformen, eine gewisse Käuflichkeit vorgeworfen wird. Was würdet ihr tatsächlich auf Landesebene tun, dass man sich letzten Endes auch hundertprozentig sicher sein kann, dass kein Medium käuflich ist? Beziehungsweise wie kann das Vertrauen der Menschen in Baden-Württemberg in die Medien wiederhergestellt werden?
Ja, also ich denke, da geht es hauptsächlich um Transparenz und Informationen, die bereitgestellt werden müssen. Wir haben ein verwirrendes Mediennetz und müssen dafür sorgen, dass es verständlicher wird, dass es offener wird.
Was bedeutet offen?
Naja, jemand, der sich darüber informiert, muss muss sehen können, wie wurde das Ganze finanziert, wie kam das Thema zustande, wieso wurde das so gemacht. Ja, also es müssen die Informationen einfach bereitstellen, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen natürlich. Der ist in einer besonderen Verantwortung, weil er einfach staatlich finanziert ist und trotzdem neutral sein soll.
Mhm. Wie würdest du die Neutralität auch in Zukunft beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sicherstellen?
Ich denke, der Öffentlich-Rechtliche ist größtenteils relativ neutral. Das sehen wir vor allem dadurch auch, dass er immer wieder mal in rechten und linken Kreisen zum Aufschrei sorgt. Ich denke, da ist das Problem ein anderes, und zwar, was der Fokus zu sehr auf der Unterhaltung ist und zu wenig auf den Informationen.
Mhm. Was heißt, der Fokus ist zu sehr auf Unterhaltung? Es werden zu wenige Nachrichtenformate gesendet?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder mit den Geldern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine tausende Tatort-Folge drehen müssen oder Vergleichbares, ja. Da sehe ich die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen nicht. Wenn die Nachfrage nach da ist, wenn die Leute darauf Lust haben, wird sich diese Serie auch in privaten Sendern verkaufen können, produziert werden können. Der Öffentlich-Rechtliche hat den Rundfunk, neutrale Nachrichten zu liefern, Informationen zu liefern, von mir aus Dokumentationen zu machen, live zu senden aus den Parlamenten. Das sind die Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen, verlässlich neutral Infos zu geben. Da kommt die Information her, da kommt der Ding quasi her.
Würdest du in dem Bereich die freien Radios auch irgendwo einbinden?
In welchem Bereich?
In dem Bereich, wo wir jetzt gerade angesprochen haben, das Thema verlässliche Nachrichten beispielsweise?
Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ihr seid einfach näher dran, ihr seid näher am Impuls der Bevölkerung quasi und habt quasi diese Perspektive.
Das war jetzt das Thema Medienkompetenz, was wir hier letzten Endes auch in Baden-Württemberg natürlich als großes Thema letzten Endes haben. Es ist auch ein Thema, was natürlich auch irgendwo auf die Bundesebene gehört, aber wir sprechen wie gesagt heute zum Thema Landtagswahl hier in der Plattform. Wollen uns natürlich jetzt auch gleich nochmal dem Thema Digitalisierung ganz generell widmen. Letzten Endes ist das ja auch ein Thema, womit die FDP im Vergleich zu anderen Parteien besonders expansiv damit wirkt, dass wir letzten Endes in Deutschland bzw. jetzt in Baden-Württemberg einen Digitalisierungsschub vollziehen können. Was wäre denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt das Parteiprogramm letzten Endes der FDP bemühen, die ersten Schritte, um auch Baden-Württemberg fit für die digitale Zukunft zu machen?
Ja, also wir müssen uns einfach wieder vor Augen führen, dass die Digitalisierung der Standortfaktor der Zukunft ist. Hier geht es nicht nur um flüssiges Streaming oder sonst irgendwas, hier geht es wirklich um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, um technologische Zukunft des Landes und natürlich auch die Lebensqualität. Ja, da geht es um Qualität des ländlichen Raumes und so weiter. Und da sind natürlich die beiden wichtigsten Punkte im Bereich Infrastruktur, ganz klar Glasfaser und 5G.
Was macht Glasfaser oder insbesondere jetzt 5G besser als 4G?
Naja, es ist einfach tausendfache Geschwindigkeit, ja, bei 5G und 4G. Und auch wenn wir heute vielleicht noch nicht alle Anwendungen dafür wissen, die dafür möglich sind, öffnet natürlich das Angebot 5G die Möglichkeit, dass die Technologien sich entwickeln. Die Wirtschaft braucht, wir hatten es im Bereich Landwirtschaft, da gab es schon ein Beispiel, wir brauchen nicht 5G in der Milchkanne, wo man ganz klar sagen muss, doch, denn die Landwirtschaft ist beispielsweise auch hoch digitalisiert und braucht diese Geschwindigkeit, wir brauchen so autonomes Fahren und so weiter, also für Zukunftstechnologien.
Also man hat letzten Endes dann mit 5G mehr Möglichkeiten, würdest du sagen. Damit ist natürlich der digitale Wandel noch lange nicht geschafft, beziehungsweise würde man den digitalen Wandel ganz prinzipiell eh nie schaffen, weil es ein stetiges Projekt ist, was letzten Endes auch immer weiterentwickelt werden muss. Was wäre denn die Stärkung unserer Bevölkerung hier in Baden-Württemberg, was die Medienkompetenz, beziehungsweise jetzt vor allem die digitale Medienkompetenz angeht?
Ja, also wir müssen einfach schauen, was wir das Ganze an den Schulen vermitteln, an die Kinder, dass die wissen, wie sie mit Fake News umgehen können. Wir müssen dafür sorgen, dass es für alle Altersgruppen, ich meine, lebenslanges Lernen ist ja auch ein ganz großes Thema für die FDP, dass wirklich alle Altersgruppen die Chance haben, sich da in dem Bereich weiterzubilden, zu schauen, wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Medien online um, wie gehe ich mit Nachrichten online um. Da können beispielsweise die Volkshochschulen eine Aufgabe übernehmen. Also
die Volkshochschulen nehmen dann letzten Endes die Aufgabe der digitalen Bildung.
Jein, also ich sag, der Punkt war, die Volkshochschule ist natürlich groß im Bereich lebenslanges Lernen, da ein Schlüsselbaustein und könnte da einen Teil dazu beitragen. Es geht aber, wie gesagt, einfach auch darum, es an den Schulen zu vermitteln, an die Menschen reinzubringen einfach.
Über die Digitalisierung in der Bildungspolitik haben wir jetzt vorhin schon gesprochen. Natürlich treibt auch viele Unternehmen in Baden-Württemberg, insbesondere auch kleine mittelständische Unternehmen, das Thema Digitalisierung groß um. Wie würde man auf Landesebene, wenn die FDP da Gestaltungsmöglichkeiten hätten, die Digitalisierungsbemühungen im Mittelstand stärken können?
Naja, was der Mittelstand braucht, ist erstens Rechtssicherheit und zweitens die Infrastruktur 5G-Glasfaser. Das waren auch die Feedbacks, die ich bekommen habe auf all den Debatten, auf all den Diskussionen mit den Mittelständlern, auf denen ich war. Das Netz ist extrem unzuverlässig. Es gibt große Funklöcher nach wie vor, was wirklich tragisch ist für unser Land. Und hier müssen wir ran. Wie die Mittelständler das dann selber nutzen, müssen sie entscheiden. Wir können nicht für die Mittelständler unternehmerische Entscheidungen treffen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Rahmen stimmen, was sie sich da frei entfalten können.
Stimmen die Rahmenbedingungen, vielleicht so rumgefragt, aktuell noch nicht aus eurer Sicht?
Nein, wie gesagt, die Infrastruktur ist extrem löchrig. Rechtssicher ist auch noch nicht ganz alles. Auch hier fehlen noch teilweise Rahmenbedingungen. Der bürokratische Aufwand ist auch noch nicht an die Digitalisierung angepasst. Im Gegenteil, also es sind überall Stellschrauben. Digitalisierung ist wirklich was in jeden Lebensbereich reingreift und auch in jeden unternehmerischen Bereich.
Wie konkret würden diese Rahmenbedingungen aussehen, die ihr schaffen wollen würdet?
Naja, wie gesagt, es geht darum, wir brauchen eine zuverlässige Infrastruktur. Wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen rechtssicher wissen, was können sie machen im Bereich Homeschooling, Homeoffice zum Beispiel, das ist ein ganz aktuelles Thema, ja. Was geht da, was geht da nicht? Wir müssen dafür sorgen, dass wir die bürokratischen Hürden da massiv entschlacken, ja. Also riesiger Aufwand, auch in dem Bereich, dass Unternehmer teilweise sich gar nicht rantrauen an neue digitale Prozesse, weil sie dann 50 Anträge vom Staat erstmal ausfüllen müssen, um das genehmigen zu lassen.
Mhm. Und das heißt, statt 50 brauchen wir nur noch 2 Anträge dann zukünftig?
Also, genau, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt dieses One-In-Two-Out-Prinzip, was die FDP schon 2017 beworben hat. Quasi für jeden neuen Demokrat, der bürokratische Hürde, müssen 2 raus. Einfach weil wir diesen riesigen Aufwand haben, der sogar den Staat selber inzwischen fesselt.
Das ist spannendes Thema, was du ansprichst. Wie würde das denn in der Praxis aussehen? Wenn wir jetzt zum Beispiel Gesetz oder die Rahmenbedingungen im öffentlichen Nahverkehr verändern. Mhm. Würde das für euch dann auch heißen, dass Bürokratie dadurch steigt und man letzten Endes 2 andere Bürokratiehürden abbauen müsste?
Ja.
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, also es muss massiv entbürokratisiert werden. Das One-In-To-All-Prinzip ist natürlich ein bisschen plakativ und es geht aber hauptsächlich darum zu verbildlichen, was das Ziel ist, ja, was einfach darum geht. Klar, manchmal braucht man die eine oder andere neue bürokratische Hürde, aber der Gesamtumfang muss massiv gesenkt werden. Wir sind wirklich Bürokratie-Weltmeister und das fesselt die Wirtschaft massiv. Das ist das Feedback, was wir bekommen. Das fesselt den Staat selber. Ich war bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern um Ulm herum. Die haben mir gesagt, für jedes Projekt, das sie starten, brauchen sie Mitarbeiter, die Anträge ausfüllen. Das kann es einfach nicht sein. Der Staat bremst sich hier selber aus, was ja wirklich abstrus ist.
Kann man dann aber im Umkehrschluss tatsächlich, ich weiß, du hast es gesagt, es ist plakativ, aber kann man tatsächlich die Bürokratie in einzelne Punkte runterbrechen und sagen, wir haben jetzt aktuell 200 Millionen bürokratische Prozesse, für den 201. streichen wir wiederum 2 weg, sodass wir nur noch bei 199 sind. Kann es tatsächlich so funktionieren?
Ja, also ich sehe nicht, warum nicht. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel die Kassenbonpflicht, eine weitere bürokratische Hürde für den Bäcker und den Metzger vor Ort. Die hätte nicht sein müssen.
Wieso? Da werden doch letzten Endes dann das Thema Steuern transparenter gestaltet. Der Schwarzmarkt tut sich erheblich schwerer. Warum würdest du sagen, das hätte nicht sein müssen?
Ja, wir müssen auch mal gucken, wie realitätsnah ist das Ganze und wie wird es angenommen. Also die wenigsten nehmen den Kassenzettel mit. Man muss anschauen, wie groß ist da wirklich die Steuerhinterziehung, die da stattfindet vor Ort. Und auch hier ist es vernachlässigbar gewesen. Das Ganze war so ein bisschen, also es war mir eigentlich unerklärlich, wie da die Prioritäten der Bundesregierung liegen konnten. Es gab deutlich wichtigere Themen. Und wie gesagt, man hätte es dann so lösen können, müssen, dass eben nicht dieser große Aufwand entsteht, dieser Mehraufwand.
Jetzt wäre das Thema Baumpflicht nichts, was ihr auf Landesebene lösen könntet, weil das tatsächlich ein bundespolitisches Problem ist. Aber was wären denn die bürokratischen Hürden, die ihr als allererstes abbauen würdet?
Ja, es ist jetzt natürlich eine gute Frage, welche da als die wichtigsten sind. Ist ganz verschiedenes, ja. Also da kann man wirklich in jedes einzelne Thema reingehen. Wir können auch mal das Beispiel Bauen aufrufen. Hier gibt es so viele verschiedene Vorgaben. Was darf ich in meinem Garten bauen? Muss ich mein Dach begrünen? Wie brauche ich einen Fahrradstand an jedem Haus? All das sind Hürden. Auch hier ein gutes Beispiel. Das treibt massiv Kosten des Bauens und senkt dadurch das Bauangebot. Also wir sehen wirklich diese bürokratischen Hürden. Bremsen uns in jedem politischen Bereich eigentlich aus.
Also das Thema Entbürokratisierung sozusagen ist ein großes Thema. Mit der Digitalisierung sollte natürlich auch die Wirtschaft gestärkt werden. Jetzt ist die Wirtschaft natürlich durch Corona sehr, sehr stark gebeutelt. Wie würdet ihr denn den Unternehmerinnen und Unternehmern dabei helfen wollen, wieder auf die Beine zu kommen?
Ja, also wir haben gerade schon ausführlich darüber gesprochen, ein Schlüssel Schlüsselpunkt natürlich die Entbürokratisierung. Wir müssen wirklich die Unternehmen wieder entfesseln, Ideen entfesseln, den Fortschritt ermöglichen durch digitale Infrastruktur, durch Rechtssicherheit im Rahmen, durch eine Entbürokratisierung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fördermittel, die jetzt lang versprochen würden, auch endlich mal ankommen. Die sind immer noch im Stocken. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja, es ist wirklich tragisch, was hier passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Liquidität jetzt in der Corona-Krise halten bleibt. Und wir müssen dafür sorgen, dass ein wirtschaftlicher Aufstieg nach der Corona-Krise möglich wird durch Entbürokratisieren, Digitalisieren.
Das hört sich natürlich sehr gut an jetzt für die Unternehmen, die es nach Corona noch gibt. Aber was machen wir denn mit den Hoteliers, die kurz vor der Pleite stehen?
Ja, also es ist schwierig. Wie gesagt, das Einzige, was der Staat gerade machen kann, ist dafür sorgen, dass Liquidität da bleibt durch Fördermittel, durch Fördermaßnahmen, durch kurz- und mittelfristige Fördermaßnahmen, die aber halt auch zeitnah ankommen müssen. Wir müssen uns auch angucken, welche Beschränkungen braucht es wirklich. Das Übernachtungsverbot in Hotels zum Beispiel erübrigt sich eigentlich, wenn ich dafür sorge, dass die Abstände überall sonst eingehalten werden. Wenn ich alleine in meinem Hotelzimmer übernachte, weil ich eine Geschäftsreise habe, die digital einfach nicht möglich ist, stecke ich ja niemanden an, wenn ich alleine übernachte.
Jetzt ist es letzten Endes natürlich auch auf Landesebene die Regelung, die auf Bundesebene besprochen, umzusetzen. Das heißt, die eigentlichen Stellhebel sind tatsächlich, auch wenn es viele vielleicht in den Nachrichten anders wahrnehmen, auf Landes- und nicht auf Bundesebene. Was würdet ihr denn, was das Thema Lockdown, ich mag dieses Wort nicht besonders, aber letzten Endes wird es ja so auch benutzt, anders gestalten würdet ab der nächsten Legislaturperiode?
Ja. Also da hat die FDP wirklich inhaltlich sehr viel geliefert, sehr viel vorgeliefert. Wir haben diesen großen Stufenplan vorgelegt, ausgearbeitet von Michael Theurer, unserem Landesvorsitzenden Baden-Württemberg, der jetzt bundesweit Beschlusslage ist tatsächlich, wo es wirklich darum geht, ab welcher Inzidenz werden welche Maßnahmen gelockert. Das muss einfach transparent geregelt werden und es muss auch verlässlich bleiben. Wir können nicht alle zwei Wochen die Vorgaben quasi ändern und dann weiß gar niemand mehr, was abgeht. Ja.
Welche Inzidenz ist es, die du ansprichst? Ab welchem Wert kann man lockern?
Naja, es kommt wirklich an, welche Maßnahme. Der Stufengang Plan geht los bei 200 und geht bis 35 runter. Also es gibt da 7, 8 Zwischenstufen, die habe ich jetzt auch nicht alle im Kopf. Aber es geht wirklich darum, dass jeder transparent sehen kann, bei welchen Zahlen passiert was und warum, dass da so ein bisschen das Nehmen und Geben ist.
Also letzten Endes auch eine Verhältnismäßigkeit, die wir herstellen wollt. Was jetzt das Thema Wirtschaft angeht, treibt natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger das Thema bezahlbare Wohnungsbau um. Das hat jetzt konkret natürlich nichts mit den Unternehmen zu tun, aber es ist letzten Endes ein Thema, was uns alle bewegt, vor allem in vielen Großstädten, insbesondere natürlich auch in Baden-Württemberg, Stuttgart, Ulm, Freiburg, Heilbronn, Heidelberg. Da explodieren die Preise tatsächlich regelrecht. Wir haben jetzt zwar auf Bundesebene eine Milchpreisbremse, aber hättet ihr als FDP da einen echten Alternativvorschlag dazu?
Naja, es hat insofern was mit der Wirtschaft zu tun, um da nochmal anzusetzen, dass es natürlich ein Standardfaktor ist. Ein Unternehmer wird sich eher und lieber da ansiedeln, wo es billige Wohnungen gibt für seine Mitarbeiter, ja. Und ich halte von der Mietpreisbremse nicht viel, weil sie das Kernproblem nicht angeht.
Gut, für günstige Wohnungen, da müssten wir jetzt ja links wählen.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben in Berlin sogar Mietpreisstopp durch die Linksregierung umgesetzt und hat es gebracht, hat im Endeffekt gar nichts geändert, weil das Problem ist in erster Linie nicht der Preis, es ist ein Symptom. Das Problem ist der massive Wohnungsmangel, der den Preis so ansteigen lässt. Und auch hier gilt, wir müssen den Bau entbürokratisieren. Die Bürgermeister bei den TWA haben beispielsweise Schilder mitgegeben, was sie nicht bauen können, weil sie an den Anträgen ertrinken und deswegen keine neuen Wohngebiete aussetzen können. Ja, wir müssen den Bau attraktiver machen, wir müssen vergünstigen, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht 40 Maßnahmen für jedes Gebäude haben, was jedes Gebäude einen überdachten Fahrerständer braucht und so weiter. All diese Vorgaben, die machen das Bauen teurer, sie machen es unattraktiver, sie machen es umständlicher und bremsen den Bau somit aus. Wir müssen da entbürokratisieren, wir müssen da auch entlasten, wir müssen den Freibetrag anheben, dass einfach mehr gebaut wird, sowohl staatlich, Sozialwohnungsbau, als auch privat.
Sagt Leon Genelin, er ist zu Gast bei uns heute in der Plattform von der FDP, stellt sich zur Wahl für die Landtagswahl 2021. Und wir haben heute jetzt noch gar nicht über die Umwelt gesprochen. Und das ist tatsächlich jetzt nichts, was man trotz Corona, trotz Digitalisierung und vor allem trotz der Flickenteppich in der Bildungspolitik außer Acht lassen sollte. Denn auch wir auf Landesebene können natürlich da viel bewegen. Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs wird ja immer wieder von vielen Parteien als die Lösung angepriesen. Würdet ihr da mitgehen?
Also die Stärkung des öffentlich-rechtlichen Nahverkehrs ist natürlich öffentlich-Personennahverkehrs ist natürlich extrem wichtig und richtig. Stehe ich voll dahinter. Ob es die Lösung ist, da mache ich ein Fragezeichen dahinter, aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass es die eine Lösung gibt.
Das heißt, ein Lösungsbündel müsste es mehr oder weniger sein, aber wie bekommt man denn tatsächlich jetzt mehr Menschen in Züge und mehr Güter von den LKW auf die Schiene?
Naja, wir bekommen mehr Menschen in die Züge und in die Busse, wenn wir dafür sorgen, dass das Angebot attraktiver wird. Wir brauchen eine höhere Frequenz, wir brauchen eine Verlässlichkeit, wir brauchen mehr Komfort, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen sich freiwillig dazu entscheiden, hey, das Auto lasse ich stehen oder ich brauche es nicht, weil der Zug kommt. Der Zug ist vor der Haustür, der Bus ist vor der Haustür und ich komme überall hin. Ich zum Beispiel habe keinen Führerschein, habe mich dagegen entschieden, weil von meiner Haus- und Buswert alle 10 Minuten in die Innenstadt, ich brauch's einfach nicht.
Was machst du, wenn du umziehst?
Wenn ich umziehe, muss ich gucken, wo ich hinziehe. Ja, vielleicht ziehe ich in die Innenstadt.
Also von der Bushaltestelle.
Ja, also am liebsten natürlich, ja.
Okay, also das heißt, letzten Endes würde man den Personennahverkehr damit stärken wollen. Das Thema Umwelt hat natürlich auch viele andere Aspekte. Jetzt wären wir letzten Endes wieder bei den Unternehmen, die natürlich auch vor allem in der Stahlindustrie für hohe CO2-Emissionen verantwortlich sind. Letzten Endes werden dort jetzt über CO2-Zertifikate gesprochen, Emissionsobergrenzen sozusagen. Ist das wirklich die Lösung? Brauchen wir nicht da eine echte Wende?
Das ist absolut die Lösung und es wäre auch die Wende. Wir haben den Emissionszertifikatehandel, haben wir in manchen Bereichen europäisch und wir brauchen ihn eigentlich in allen. Weil wir sehen, in den Bereichen, die er umgesetzt ist, erzielt er Ergebnisse, senkt den CO2-Ausstoß. Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem oder vor etwas längerem sogar schon bundesweit die Debatte um eine CO2-Steuer. Ist in meinen Augen klar das schlechtere Modell, weil klar, auch sie setzt einen Preis auf das CO2, aber erstens passt sich der CO2-Preis beim Emissionshandel automatisch an und zweitens hat der Emissionshandel den entscheidenden Vorteil, dass es eine harte Obergrenze gibt an CO2. Man kann klar setzen, wie viel CO2 wird europäisch noch ausgestoßen in den nächsten 30 Jahren.
Mhm. Können wir das aber auf Landesebene tatsächlich dann ändern?
Jein. Also das Land kann natürlich Druck machen auf Bundesebene, der Bund kann in Europa Druck machen, aber in der Tat ist es kein Landesthema. Wir müssen aber gucken, was sind die Rollen, die das Land erfüllen kann. Das Land kann keinen CO2-Steuer einsetzen oder einen CO2-Zertifikatehandel. Was das Land machen kann, ist erneuerbare Energien, öffentlicher Nahverkehr und Technologie. Jetzt haben wir das Problem in Baden-Württemberg, sind erneuerbare Energien einfach nicht lukrativ. Wir haben sehr wenig Wind, wir haben sehr wenig Sonne. Wasserkraft ist eigentlich schon ausgeschöpft im Land. Das heißt, wir müssen uns auf unseren Schwerpunkt konzentrieren. Und hier ist Ulm ein wunderbares Beispiel. Denn Ulm ist wirklich Technologiezentrum, Technologie-Wissenschaftsstadt. Wir haben in Ulm Batterieforschung, wir haben in Ulm Wasserstoffforschung, wir haben in Ulm synthetische Kraftstoffe. All das ist da. Das heißt, Land müsste hier massiv Geld in die Förderung neuer Technologien stecken. So würden übrigens auch Arbeitsplätze im Wohlstand entstehen. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass neue Technologien global exportierbar sind und umsetzbar sind. Wenn wir hier, weiß ich nicht, Autos verbieten würden, jetzt mal ganz überspitzt, ja, wäre dem Weltklima insofern nicht viel geholfen, weil wir die Einzigen wären, die das machen würden. Wenn wir in Ulm hier einen sauberen Antrieb entwickeln, würden wir das Klima weltweit wirklich verändern und verbessern können.
Also mit neuen Technologien sozusagen auch die Wende schaffen, das wäre jetzt auch, was den ÖPNV angeht, eine Frage gewesen. Ist es wirklich klug, da nur die Schiene zu stärken? Brauchen wir nicht auch klügere Ideen? Stichwort Seilbahn. Wir in Ulm haben ja auch eine prädestinierte Lage hier dafür. Braucht es eine Straßenbahn auf den Eselsberg beispielsweise, wenn man auch eine Seilbahn bauen könnte?
Also es hatte diese Diskussion über eine Seilbahn vor einigen Jahren auf die Uni hoch. Da haben wir jetzt natürlich eine Straßenbahn. Und wir haben als junge Liberale damals auch auf mein Drängen durchgesetzt, dass wir in Ulm dafür sorgen wollen, was die Kommune sich anschaut, welche alternativen, innovativen Antriebs- oder öffentlichen Nahverkehrsmethoden es gibt. Stichwort Seilbahn, ja. Oder auch Ideen, die wir noch gar nicht kennen, die uns hier gepitcht werden können. Vielleicht hat jemand eine fixe Idee, ein gutes Unternehmen und sagt, hey, ich habe hier ein Angebot für euch, schaut euch das doch mal an. Und da muss die Stadt Ulm offen bleiben.
Kurzes abschließendes Thema noch. Wir hatten im Vorgespräch auch sehr viel noch über gesellschaftspolitische Dinge gesprochen, die natürlich jetzt für die Landespolitik nur indirekt von Relevanz sind. Aber man kann dir natürlich eine gewisse Weltoffenheit sozusagen unterstellen. Du hast vorhin von queeren Themen gesprochen, letzten Endes auch Pro-Homo-Ehe. Das Thema Integration und Rassismus ist natürlich bei uns in Baden-Württemberg auch ein großes Thema. Wie würdet ihr das denn abschließend eine Frage sozusagen an dich jetzt konkret angehen, beziehungsweise die Integration von Geflüchteten verbessern?
Ja, du hast es richtig angesprochen. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Ich habe beispielsweise ja auch die Beschlusslage zum transsexuellen Gesetz auf Landesebene durchgesetzt, habe dafür gesorgt, was wir wirklich dafür uns einsetzen, dass es abgeschafft werden soll, auch nach Landtagswahl. Zum Stichwort Integration ist ganz klar, wir müssen uns bewusst machen, dass das einzige Mittel gegen Rassismus, gegen Diskriminierung die Aufklärung, die Berührung ist. Wir hatten beispielsweise ein Gespräch mit einem Ulmer Rabbiner im Zug Landtagswahl und auch hier war das Feedback, Leute, wir brauchen keinen keinen Polizeistaat, wir brauchen hier keine krasse Überwachung oder sonst irgendwas. Was wir brauchen ist, sorgt dafür, dass wir in Austausch kommen, sorgt dafür, dass wir in Berührung kommen, dass jeder uns kennt. Weil wenn man, was man kennt, fürchtet man nicht, hat man auch keine Angst davor, dann entsteht auch kein Hass.
Sagt Leon Genilin, er war heute zu Gast bei uns in der Plattform bei Radio 4FM zur anstehenden Landtagswahl 2021. Vielen Dank, Leon, dass du dich heute unseren Fragen gestellt
Danke,
hast.
Danke, dass ich kommen durfte.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.